Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, am Mikrofon Michael Wielert, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Katechismusreihe. Das heutige Thema: Welche Beziehung besteht zwischen Schrift, Überlieferung und Lehramt? Als Referenten begrüße ich ganz herzlich Pater Dominikus Drojan. Er ist Zisterzienser im Stift Heiligen Kreuz in Österreich. Ein herzliches Grüß Gott, Pater Dominikus.
Grüß Gott.
Beginnen wir die gemeinsame Sendung mit einem Gebet. Darf ich Sie einladen, dass Sie ein Gebet am Anfang der Sendung sprechen, Pater Dominikus?
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, o Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was recht ist, erfassen und uns seines Trostes allezeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn.
Amen. Es geht heute in der Katechismusreihe um den Artikel 17. Welche Beziehung besteht zwischen Schrift, Überlieferung und Lehramt? Sie sind so eng miteinander verknüpft, dass es keines von ihnen ohne die anderen besteht. Gemeinsam tragen sie, jedes auf seine Weise, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes wirksam zum Heil der Menschen bei. Pater Dominikus, ich bin gespannt auf Ihre Ausführungen über das heutige Thema in der Katechismusreihe und darf Sie nun um Ihren Vortrag bitten.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich beginne mit der Ankündigung einer Veränderung des Themas, das heißt einer Erweiterung. Es zeigt sich nämlich, dass der Paragraph 17 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche in einer engen Beziehung steht zum darauffolgenden, der auch das Thema des nächsten Vortrags bei Radio Horeb sein würde, nämlich in dem 18. steht, warum die Heilige Schrift nun die Wahrheit lehre. Das Ineinander von Schrift, Tradition und Lehramt, Paragraph 17, und die Frage nach der Wahrheit der Schrift, Paragraph 18, gliedern sich nämlich um eine gemeinsame Mitte herum, die das Zeugnis Jesu Christi selbst betrifft. Von ihm, unserem Herrn und Heiland, schreibt Johannes im Vorwort seines Evangeliums: Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. So Johannes 1, Vers 17b. Weil dies nun so ist, habe ich mich entschlossen, beide Fragen zusammenzuführen und in ein umfassenderes Panorama zu stellen, deren ersten Teil Sie heute hören können. Eine Fortsetzung folgt dann in genau einer Woche, am Montag, dem 21. Juli zur selben Zeit. Hinsichtlich nun der Beziehung zwischen Schrift, Überlieferung und dem kirchlichen Lehramt besteht eine Art von Analogie zum Einheitssystem der Trinität. So wie sich das Wesen des einen und wahren Gottes aus der spezifischen Relation, aus den Beziehungen der drei Hypostasen ergibt, so ergibt sich hier das eine, auf das Schrift, Tradition und Lehramt zielen, aus der funktionalen und hier nun nicht ontologischen Relation der Elemente zueinander. Das heißt, wir reden über Einheit als über das Zusammenwirken von drei Elementen in einem Ziel. Die Dynamik auf dieses Ziel zu nennen wir die Offenbarung, das Ziel selbst die Erlösung. Die Offenbarung ihrerseits aber setzt die Wahrheit voraus, ohne die sie belanglos bleibt. Die Erlösung selbst besteht in der Verwirklichung, in der Aktualisierung der Wahrheit. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, von Anfang an zu verstehen, dass das Ziel des Christentums nicht in der Heilung des Menschen besteht, sondern in dessen Erlösung, allenfalls in dessen des Menschen Heiligung, die etwas anderes ist als Heilung. Andernfalls wäre der Weg zum Heil in pragmatischer Hinsicht, also sozusagen im Leben, nicht das Kreuz. Das Kreuz nämlich verletzt wesentlich. Keiner steigt gesund vom Kreuz herab. Zwischen Kreuz und Heilung besteht eine Beziehung der Unmöglichkeit. Es ist unmöglich, das Kreuz zu tragen und zugleich von ihm nicht verletzt zu werden. Wer Heilung sucht, der muss von Christus die Finger lassen. Denn Heilung sucht die Negation der Schwäche, in der die Gegenwart besteht oder als die Gegenwart empfunden wird. Heilung sucht die Perfektion in der Gegenwart. Wer nach Heilung sucht, will kein Patient sein. Er will wieder werden, was er zuvor schon war, nämlich wieder gesund. Sein Begehren schweigt jenseits der Grenze des Natürlichen. Er begehrt nichts anderes als das, was er bereits gewesen ist. Der Patient will alles andere als Neues. Er will Wiederherstellung. Und so hängt er an dem, was in der Vergangenheit das Normale war. Der Patient, mit einem und vielleicht abstrakten Wort, sucht die Aufhebung, die Vernichtung der Gegenwart. Das, was vergangen ist, soll wieder zur Gegenwart werden, das Geltende nämlich und das Normale. Der Glaube jedoch, insofern er christlicher Glaube ist, will das Vergangene überwinden. Er will geradezu, dass das, was ist, das Normale eben, zur Vergangenheit wird, zu etwas, das vergangen ist, ein für allemal vorüber und vorbei. Der Glaube, insofern er christlicher Glaube ist, will die Zukunft. Und er will die Gegenwart nur, weil sie der Ort ist, an dem die Zukunft ankommt. Für den Christen kommt die Zukunft allein durch Christus. Und Christus ist der Erlöser. Christus ist kein Heiler. Christus macht es möglich, dass die Gegenwart in der Zukunft und aus der Zukunft Sinn erhält. Die Vergangenheit nämlich vermag der Gegenwart keinen Sinn zu geben. Die Vergangenheit tötet. Restauration ist kein Teil des Lebens, sondern ein Indiz des Todes. Wer die Gegenwart mit Vergangenheit füllt, verwandelt sie in ein Museum, dessen Exponate das Sein, das stets gegenwärtig steht, verstellen und verdecken. Auch der Versuch, die Gegenwart selbst im Vergangenen zu sichern, bedeutet, sie vor der Zukunft zu bewahren und macht sie so erst recht zur Vergangenheit. Wird die Gegenwart nicht aus der Zukunft mit Sinn gefüllt, ist sie nicht in allem für die Zukunft offen, so kann sie nicht sein als eine Erscheinungsform der Vergangenheit, ein Phänomen des Historischen. Leben jedoch gibt es nur dort, wo es Sinn gibt, also Richtung. Und darum gibt es kein Leben ohne die Offenheit des Daseins für die Zukunft. Nur wenn das Dasein sich als Ankunft der Zukunft versteht, ist es lebendig. Darum sagt einer, der tot ist, wenn auch bei lebendigem Leibe, ich habe keine Zukunft mehr. Und aus demselben Grunde tötet einer einen anderen geistig, wenn er ihm seine Zukunft nimmt. Dem Menschen die Zukunft nehmen, das bedeutet ihn im eigentlichen Sinne töten. Dem Menschen Zukunft zu geben jedoch, ihn lebendig zu machen. Die Zukunft des Menschen ist nun Gott, der auch sein Ursprung ist und sein Anfang. Indem der Satan, der Widersacher, dem Menschen Gott wegnimmt, nimmt er ihm das Leben. Darum kann der heilige Paulus sagen, der Tod sei der Sold der Sünde. Jede Sünde nimmt ihrem Wesen gemäß dem Menschen Gott weg, der eben die Zukunft des Menschen ist. Mit jeder Sünde stirbt der Mensch ein wenig und aufs Ganze gesehen überhaupt. Wer hingegen dem Menschen Gott zurückgibt, gibt ihm die Zukunft zurück und damit das Leben. Denn ohne Gott hat der Mensch keine Zukunft, ohne Gott hat er nur den Tod. Vom Tod kann niemand den Menschen heilen, vom Tod kann einer nur erlöst werden. Es ist wichtig, das mit aller Schärfe zu sehen. Wer Heilung von Christus erwartet, der erwartet nicht das, was Christus ihm wirklich geben kann. Und das mehr ist als die Verlängerung eines zum Tode bestimmten Daseins. Christus sagt zu der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er würde dir lebendiges Wasser geben, also Wasser, das lebendig macht. Und die Antwort der Frau lautet, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht wie im normalen und üblichen Leben wieder und wieder hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Sucht der Mensch nicht gerade eine Speise, die nicht mehr hungrig macht und einen Trank, der nicht mehr durstig macht? Sehnt er sich nicht nach einem Leben, in dem die Zeit kein Verbündeter des Todes wäre, in der jede geschöpfliche Verheißung sich erschöpft und untergeht? Der Wunsch nach Heilung begrenzt das Werk Christi auf dessen sechstes Zeichen im Sinne des Johannesevangeliums, nämlich die Auferweckung des Lazarus, der in ein weiter sterbliches, also der Macht der Sünde und dem Machthaber des Todes ausgeliefertes Leben zurückkehrt. Aber Christus ist nicht geboren worden, um den Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Er ist gekommen, den Menschen vom Tod zu erlösen und damit von der Sünde und von dem, der durch die Sünde mächtig ist, nämlich dem Satan. Natürlich wird es die bethanischen Schwestern Martha und Maria gefreut haben, den Lazarus zurückzuerhalten. An ihrem elenden, todgeweihten Leben jedoch ändert das ganz und gar nichts, bis auf die fragwürdige Tatsache, dass sie von nun an wiederum zu dritt der Drift der Zeit zum Tod trotzen können. Denn ohne Christus ist Leben nichts als eine abzählbare Summe an Akten des Widerstandes gegen den Vollzug eines Verdiktes, das an jedem Leben vollstreckt wird und dem niemand entrinnen kann. Aber hat das Leben in Bethanien keine andere Hoffnung gehabt als den Trost, den drei todgeweihte Geschwister im Angesicht eines letalen Schicksals einander spenden können? Wer aus der ganzen Sache heil herauskommen will, wird dem Tod nicht entgehen. Das ist der Sinn der gesamten Rede. Die Ärzte können den Menschen nicht erlösen. Sie machen ihn nur fitter für seinen endgültigen Untergang. Es steht also so, dass wer zu Christus als zum Arzt geht, die Sache gegen die Wand fährt, was ihm spätestens dann klar werden wird, wenn er sich aufgefordert sieht, sein Kreuz zu tragen. Das hat nicht etwa damit zu tun, dass Christus wenig von seiner Profession als Arzt verstünde, sondern damit, dass Heilen nicht seine Profession ist. Und aus eben diesem Grunde waltet ein tragisches Missverständnis, wenn das Beichtsakrament, dessen Materie die Sünde ist, als preisgünstiger Ersatz, jede Gnade ist nach der Lehre der Kirche gratis, auch die der Vergebung, für Lebensberatung und Psychotherapie und als klinische Ordination für somatisches Unwohlsein angesehen wird. Es existiert eine Krise des Bußsakramentes nicht allein hinsichtlich der heute fehlenden Schlangen von Pönitenten vor dem Konfessionale, immer unter der Voraussetzung, dass die Menschen heute wenigstens ebenso viel sündigen wie in der vermeintlich güldenen Vorzeit, sondern, was vielleicht viel schlimmer ist, durch die schleichende Umwertung eines Sakramentes der Sündenvergebung, das schließlich in der objektiven Kraft des Erlösungswerkes selbst wirkt, zum Forum der Befreiung von obskuren Verzwickungen des Lebens durch charismatisch aufgeweckte Priester, deren Pflicht es eher wäre, ihr Klientel auf den sicheren und nüchternen, vielleicht nicht immer angenehmen Boden der Wirklichkeit zurückzuweisen, als die mitunter fantastischen Schuldwegweisungen zu teilen, die ihrer semisakrilegischen Praxis Anlass und Grund bieten. Christus kommt, um zu erlösen. Und die Rede von Erlösung hat überhaupt keinen Sinn, wenn sie nicht auf Neues zielt und nie Dagewesenes in Aussicht stellt. Die Predigt Jesu verlangt also Veränderung. Sie verlangt Transsubstantiation. Sie fordert Wandlung. Nicht im moralischen Sinn, sondern von den Verhältnissen her, im ontologischen Sinn, also die Sache selbst betreffend. Wenn das, worum es bei der Erlösung geht, das menschliche Leben nämlich, vorher und nachher nicht qualitativ etwas anderes ist, dann hat Erlösung niemals stattgefunden. Und es hat keinen Sinn, sie aus Glaubensschwäche oder Mangel an Begabung für die wahre Natur des Übernatürlichen durch Heilung zu ersetzen. Diese Verwandlung ist Gnade und hat insofern keine moralische Qualität. Aber sie hat eine existenzielle Seite, die das Kreuz genannt wird. Und damit steht es nun so, dass einer um die Wahrheit des Glaubens schon sicher Bescheid empfangen haben muss, um verantwortlich ein solches Kreuz auf sich nehmen zu können. Niemals ist der Glaube, der pragmatisch, also von der Handlungsseite her, das Kreuz ist, ohne Wissen und jene Sicherheit, die allein die Wahrheit besitzt. Der heilige Paulus spricht einmal in seinen Briefen von der Möglichkeit, das Kreuz Christi um seine Kraft zu bringen, es gewissermaßen innerlich leer werden zu lassen. Es gibt offene Angriffe auf das Kreuz, die zweifellos zurückgewiesen werden müssen. Aber viel schlimmer ist die Dechiffrierung des Kreuzes durch die Relativierung der geoffenbarten Wahrheit, die Offenbarung selber und deren Quellen. Wenn nämlich das, was Gegenstand der Offenbarung ist, nur relativ wahr wäre, dann käme wohl niemand auf die Idee, dafür sein Leben zu geben. Was wir aber in Anlehnung an die Evangelien das Tragen des Kreuzes nennen, das ist auf pragmatische, also lebenstechnische Weise nichts anderes als sein Leben, wenn auch häufig nur ein Stück davon, zu geben. Es besteht also ein Korrelat zwischen dem Niveau der religiösen Praxis und der Sicherheit, mit der die Inhalte des Glaubens vom Menschen ergriffen werden. Auf dem Terrain von Vermutungen gibt es kein Martyrium. Ein Glaube, für den nicht, wenigstens dem Begriff nach, zu sterben ist, der ist so gut wie gar keiner. Denn zu glauben bedeutet nicht, etwas weniger sicher zu wissen, also im Grunde zu vermuten, sondern zu vertrauen. Glauben ist die Qualifikation einer Beziehung und nicht eine Sicherheitsgarantie für obskurante Informationen. Wenn ich jemandem glaube, dann sind seine Mitteilungen über den Himmel für mich von Bedeutung, auch dann, wenn diese mit der Auskunft beginnen, dass es den Himmel überhaupt gibt. Wer sich entschieden hat, jemandem seine Liebe und sein Vertrauen zu schenken, wird sich jeden journalistisch zu Papier schlagenden Zweifel über die Bonität seines Geliebten verbitten, und zwar mit Nachdruck und Eifer. Denn wenn einer liebt, nimmt das Prinzip der Verifikation einen Namen an. Das ist nun auch hinsichtlich der qualifizierten Neugier bedeutsam, die im Glauben zu fragen wagt, was nur persönlich mitgeteilt werden kann, weil es nicht im öffentlichen Zutritt steht. Nach der Theologie des heiligen Paulus sind die Gegenstände des Glaubens, das also, was einer glaubt, Geheimnisse. Der Glaube ermächtigt, wie Paulus sagt, zur Epignosis, zur gewissen Kenntnis von Verborgenem, also zur Apokalypse. Aber ganz unabhängig davon, was dabei im Einzelnen herauskommt, können solche Offenbarungen überhaupt nur darum geglaubt werden, sind also aufgrund von Liebe ohne Zweifel. Wer immer zweifelt, bezieht sich auf Glauben. Niemand vermag an der Existenz dessen zu zweifeln, was der Gläubige Himmel nennt, denn niemand hat den Himmel je gesehen. Was der Zweifler jedoch bezweifeln kann und auch tatsächlich bezweifelt, das ist der Glaube des Gläubigen. Ein solcher Zweifel ist jedoch nur einer einzigen Formalität nach legitim, als Zweifel nämlich an der Glaubwürdigkeit dessen, dem der Gläubige glaubt. Gerade das aber wird den Gläubigen wenig erschüttern, der, wenn auch nicht ohne Kontakt zur Vernunft, einem Entschluss des Willens folgt und ganz und gar nicht glaubt, er habe im Rechnen gewonnen. Wer eins und eins zusammenzuzählen weiß, muss nicht glauben. Und für den Satz des Pythagoras ist das Martyrium epistemologisch overdressed. Das Martyrium hat nur Sinn in Bezug auf ein Wissen, das ohne Glauben gar kein Wissen wäre, weil es gar keiner wissen kann. Das also nur dem bekannt ist, der dem Boten traut, weil er ihn liebt. Dieser Zusammenhang besteht jedoch auch in der Gegenrichtung. Nur dem, der ihm traut, wird der Bote berichten, was er gesehen hat. Darum sagt der Herr im Johannesevangelium: Ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Der Märtyrer vergießt sein Blut also nicht zuerst für die Inhalte des Katechismus, sondern aus Treue zu dem, dem er den Katechismus geglaubt hat. Doch ist da noch etwas anderes. Im Johannesevangelium steht der Satz: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Dieser Satz begründet zugleich die Prophetie des Gerichtes und macht so Schicksal. Denn es folgt, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Die dem Glauben eigene Treue geht also weit über die Wahrheitsfrage hinaus, an die sie immer gebunden bleibt. Sie entscheidet über Gedeih und Verderb des Menschen in einem Maß, das jede Vorstellungskraft übersteigt. Sie entscheidet über die Präsenz der Zukunft in der Gegenwart und damit über Heil und Unheil, mit einem Wort über die Erlösung des Menschen. Und weil nun nur der erlöst ist, der glaubt, darum ist die Treue des Glaubens dem Leben im Ganzen so aufgetragen, dass sie einem unter bestimmten Umständen das Leben selbst kosten kann. Was muss nun einer wenigstens für wahr halten, weil er es Christus glaubt, um erlöst zu werden und in den Himmel zu kommen? Der Evangelist Johannes antwortet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn er aber das glaubt, weil er Jesus, der das von sich sagt, für glaubwürdig hält, dann wird er ihm, Jesus, auch all das andere glauben, das er sonst noch gesagt hat. Was das in Summe alles gewesen ist, das wissen wir so genau gar nicht. Denn wie bekannt schließt Johannes sein Evangelium mit dem zweifachen Hinweis, es sei von dem Vielen und Ganzen, das Jesus gesagt und getan habe, nur das aufgeschrieben worden, das zum Glauben notwendig ist. Anders nämlich gäbe es in der Welt gar nichts weiter mehr als Bücher oder diesbezügliche Texte. Was das aber betrifft, das aufgeschrieben worden ist, so kann keiner daran anders als an die Wahrheit glauben, die als solche sein Gegenteil zur Lüge macht. Und weil Gott es ist, der gebietet, nicht zu lügen, darum schließt der Glaube notwendig das Martyrium ein. Oder er ist eben gar keiner. Denn keiner kann sagen, ich glaube Jesus, dass er der Sohn Gottes ist, aber zugleich dem Propheten, dass er es nicht ist, ohne ein mehr als geringes Problem zu haben. Als Ergebnis bleibt, wenn der Glaube wesentlich eine innere Offenheit für das Martyrium besitzt, dann gibt es keinen Glauben ohne Wahrheit. Denn nichts vermag, das Leben des Menschen zu fordern, es sei denn die Treue zum göttlichen Wort, das Christus ist. Die Wahrheit ist es, die Leben schafft und gibt, die jedoch auch nie sein kann, ohne zum Gericht zu werden. Dieses Gericht zu vollstrecken, das ist nach dem Wort der Schrift nicht Menschenwerk. Und doch wird solches angekündigt, wo und wann immer die Wahrheit gesagt wird, ohne die der Mensch nicht erlöst werden kann, also frei wird. Wenn der Glaube als psychischer Akt im Martyrium seine physische Finalität besitzt, dann kann er nicht von dem Anspruch getrennt werden, seine Inhalte seien unbedingt, also absolut wahr. Und dann stellt sich für den Gläubigen wie von selbst die Frage, was ihm eine respektive Sicherheit geben kann, sich in dem nicht getäuscht zu haben, was da sein Leben fordert. Tatsächlich besteht gegen das Christentum nur ein einziger ernstzunehmender Einwand, nämlich: Ist die in der Person Jesu Christi gegebene Offenbarung hinreichend sicher, also wahr, dass der Akt des Martyriums, also die praktische Folge des Glaubens, verantwortet werden kann? entsprechen Sicherheit der Botschaft dem Ausmaß der Forderung. Unter dem Titel Martyrium wird dabei all das gefasst, was aus dem Glauben an Jesus als den Christus, also den Sohn Gottes, folgt. Das Kreuz tragen ebenso wie das Befolgen der Gebote, worin nach dem Wort der Schrift das Kriterium der Liebe zu Christus besteht. Der Schwindel, der den Gläubigen im Rhythmus seiner Jahresringe immer wieder benagen wird, läuft auf die Frage hinaus, ob eine moralische Forderung eine ontologische Qualifikation begründen und rechtfertigen kann. Oder anders, ob es legitim sei, aus der unbedingten Pflicht des Gläubigen zum wie auch immer kolorierten Zeugnis für den Inhalt des Glaubens auf dessen des Glaubens Wahrheit zu schließen. Also in etwa so, es muss wahr sein, weil es das Martyrium organisch einschließt. Aus diesem Dilemma, sich in der klaustrophoben Ausweglosigkeit eines Circulus Vitiosus oder, wie die Philosophen sagen, einer Petitio Principii verfangen zu haben, gibt es nur einen einzigen Ausweg. Den Blick auf das Kreuz Christi. Die jahrhundertealte Frage, cur Deus homo, warum ist Gott Mensch geworden, erhält im Prozess Jesu vor Pilatus eine erstaunliche Antwort. Jesus sagt dort, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und das kann nun nur heißen, dass erstens Jesus sein Leben auf Erden, das in der Passion und seinem Tod gipfelt, als Zeugnis, also als Martyrium versteht. Zweitens, dass dieses Zeugnis sich auf die Wahrheit bezieht und damit drittens sein Sterben am Kreuz die Wahrheit seines Anspruches, ein König nicht von dieser Welt zu sein, beweist. Nimmt man hinzu, dass allein im Glauben an dieses Königtum Christi, das vor dem Heiden Pilatus semantisch für die Gottessohnschaft Jesu steht, sich das Heil für den Menschen erschließt, dann wird mit einem Mal deutlich, auf welche Weise das Kreuz der Ort der Erlösung ist. Am Kreuz wird in der dem Martyrium eigenen Weise das Königtum Christi wahr und bewiesen und damit Gott vom uralten der satanischen Propaganda entstammenden Verdacht des Betruges und der Lüge befreit, der johannäisch gesprochen den Sohn auf diese Weise verherrlicht hat und synoptisch gesprochen ihn selbst bei der Taufe und auf dem Berge Tabor als den Sohn offenbart hatte. Das Kreuz macht den Satan ein für allemal zum Lügner, indem es Christus als die Wahrheit offenbart. Diese Offenbarung ist das, was der Jesus des Johannesevangeliums mit Verherrlichung meint. Wenn er jene Stunde herbeisehnt, in der der Vater durch das Lebenszeugnis des Sohnes seinen Namen verherrlichen wird. So aufgeschrieben im 12. Kapitel des Johannesevangeliums, dem 28. Vers. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe verherrlicht und ich werde wiederum verherrlichen. Eine solche Stunde, die Stunde der Erlösung ist, die Stunde des geheimnisvollen Pascha Jesu, kann dann gar nichts anderes mehr sein als das universale Gericht und als die eschatologische Offenbarung der Wahrheit. Jetzt ist das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinabgeworfen werden. Und ich werde, wenn ich von der Welt erhöht bin, alle an mich ziehen. Johannes 12, 31. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Lieber Pater Dominikus, Ihnen vielen Dank für die Ausführungen und ich würde Sie bitten, dass Sie uns zum Abschluss der Sendung noch den Segen geben.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen und Gottes Segen auch Ihnen. Wir hörten heute die Ausführungen von Pater Dominikus Drojan von den Zisterziensern im Stift Heiligenkreuz über das Thema, welche Beziehung besteht zwischen Schrift, Überlieferung und Lehramt. Die Sendung können Sie zum einen nochmals als Podcast nachhören auf unserer Internetseite www.horeb.org. www.horeb.org, dort im Podcast. Und natürlich können Sie die Sendung auch als CD bestellen. Bei unserem CD-Dienst, die Telefonnummer ist 08328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer des CD-Dienstes 08328 921 120.